Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 201 am 18. Dezember 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekart und heute spreche ich mit Otto Kloss. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Otto Kloss von Cura Architekten. Du hast mit Marc Ritz 2022 das Münchner Büro Cura Architekten gegründet. Ihr arbeitet in Deutschland und der Schweiz und das Büro fokussiert sich auf nachhaltige Architektur, insbesondere auf die Umnutzung von Bestandsgebäuden und kreislaufgerechtes Bauen unter Berücksichtigung von Kontext und Umwelt. So präsentiert ihr euch. Ihr habt mit dem Schulzentrum Davos Platz den Heinz Architektur Award 2025 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Wir sprechen heute über dieses besondere Projekt, über den Entstehungsprozess, die Haltung dahinter und darüber, was Weiterbauen heute bedeuten kann. Es ist ja auch ein preisgekröntes Projekt von mehreren Preisen. Da kommen wir auch noch zu sprechen drüber. Im Wettbewerbsprogramm für den Schulbau wurde Erhalt und das Weiterbauen des Bestands nicht gefordert. Folglich haben 29 von 31 teilnehmenden Architekturbüros sich für Abriss entschieden. Bezeichnend. Und eure Entscheidung, den Bestand zu erhalten, um mit einem neuen Holzbau zu verschmelzen, beziehungsweise einen neuen Holzbau drüber zu stülpen, sag ich mal, hat die Jury überzeugt. Wie kam es zu dieser wirklich wagemutigen, entwurflichen Entscheidung?
Ja, hallo und erstmal danke, dass wir hier sein dürfen, Kerstin. Wie ist es dazu gekommen? Also ich würde es vielleicht sogar nochmal genauer definieren. In dieser Aufgabenstellung stand sogar drin, die Bauherrschaft wünscht sich einen Neubau und man wird nicht ausgeschlossen, wenn man eine Lösung mit dem Bestand vorschlägt. Also das heißt, es war eigentlich schon direkt eine gewisse Richtung vorgegeben.
Aha. Um die anderen nochmal in Schutz zu nehmen.
Genau, ja. Genau. Und für uns war das eigentlich erstmal ein Widerspruch. Also sie haben geschrieben, wir hätten gern ein Pilotprojekt, ein nachhaltiges Pilotprojekt, aber wir wünschen uns einen Ersatzneubau. Und da haben wir gesagt, das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also wenn wir eigentlich ein nachhaltiges Projekt zeigen wollen, dann müssen wir eigentlich ein Projekt mit dem Bestandsgebäude vorschlagen. Ja. Und das heißt eigentlich von Anfang an war für uns klar, wir arbeiten in die Richtung. Zum einen, weil es ja schon ein Schulgebäude war, das genau an der richtigen Stelle stand. Das heißt, städtebaulich hätte man auch gar nicht viel anderes machen können. Mhm. Und die Struktur war auch einigermaßen in Ordnung. Das Gebäude sah halt nicht sonderlich toll aus, aber es stand eigentlich an der richtigen Stelle. Und deswegen haben wir von vornherein gesagt, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir schlagen eine Lösung mit dem Bestand vor und das ist vielleicht auch das Tolle. Es war das erste Projekt, was wir beide zusammen gemacht haben. Aber was natürlich das Tolle ist, wenn man ein Projekt einfach so zusammen macht, dass man jetzt auch nicht auf andere Richtlinien achten muss, sondern einfach nur sagen kann, was ist uns wichtig. Das ist für uns der richtige Ansatz und dann gehen wir damit ins Rennen, auch wenn es vielleicht gar nicht das ist, was sie wollen.
Im Endeffekt hattet ihr also nichts zu verlieren, sondern das war der Startpunkt, ohne dass ihr es wissen konntet schon.
Genau. Also wir haben immer so ein bisschen von so einer, vielleicht einer gesunden Naivität gesprochen, dass wir uns das einfach erlauben konnten oder das, was wir uns natürlich auch immer noch erhalten wollen, dass wir eben genau das machen, worauf wir Lust haben und was wir für richtig empfinden und nicht strategisch überlegen, was möchte die Bauherrschaft. Also natürlich wollen wir das machen, was die Bauherrschaft möchte, aber strategisch überlegen, was wird wohl den ersten Preis machen, sondern wirklich einfach nur überlegen, was ist aus unserer Sicht die richtige Lösung, der richtige Ansatz bei dem Projekt.
Ja, also auch natürlich, wenn du sagst, wir gucken nicht, was die Bauherrschaft will, aber im Sinne von, wir sehen uns als beratende Persönlichkeiten, die eben oder beratende Professionen, die eben auch sagt, okay, ihr wünscht euch das, aber was haltet ihr denn hiervon?
Genau, wir wollten quasi aufzeigen, es geht auch mit und schaut euch das doch mal an, vielleicht gefällt euch das ja auch.
Ja, das Schulzentrum ist vielfach ausgezeichnet worden, ich habe es eben schon gesagt, national mit dem Polis Award und dem Heinze Award und dann internationale Anerkennung unter anderem beim DISA Award und Architizer A Plus Award. Was bedeutet euch diese oder was bedeuten diese Auszeichnungen für euch, gerade mit einem Projekt, das so stark fürs Weiterbauen und Ressourcenschonung geht und dann auch noch euer erstes Projekt ist in dem Stil?
Mhm. Also es ist natürlich erstmal schön. Also ich glaube, das ist persönlich ist es natürlich erstmal toll, weil man ja auch so viel Arbeit und Zeit da reingesteckt hat. Und dann so eine Resonanz zu bekommen danach ist erstmal wahnsinnig toll, weil man sich ja auch so viel damit auseinandergesetzt hat. Vielleicht die Frage, was bedeutet das, dass es jetzt ein Projekt ist, was in eine bestimmte Richtung geht, oder? Wir bauen mit Bestand, wir bauen mit bestimmten Materialien, dass das ausgezeichnet wird. Ist für uns vielleicht auch so ein bisschen das Zeichen, dass die Themen, die uns als Büro wichtig sind, auch immer mehr Relevanz in der Baubranche kriegen? Also das ist, sagen wir mal, vielleicht auch eine Hoffnung. Also das hoffen wir, dass es eben ein Zeichen dafür ist, und das wäre uns vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als der persönliche Erfolg.
Und warum glaubst du, spricht das so viele Menschen an? Eben genau vielleicht deswegen, dass ihr so mutig um die Ecke kommt und sagt, hey, so geht's auch, und dabei noch das Ganze gestalterisch so gut hinbekommt, dass es wirklich dann auch interessant ist? Oder weil es wird ja auch viel in den Medien drüber gesprochen, es wurde viel drüber berichtet. Also ihr habt so eine Welle geschlagen gleich, ne?
Ja, ich könnte mir beides vorstellen. Also ich glaube, zum einen ist es vielleicht ein recht ungewöhnliches Konzept. Also es ist ja vielleicht recht pragmatisch zu sagen, wir haben ein Bestandsgebäude und wir stellen da einfach ein neues Gebäude drüber. Also es ist vielleicht ein eher ungewöhnlicher Ansatz, wie das Gebäude gebaut wurde. Und ich glaube, der andere Punkt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, ist aber, dass es vielleicht auch einfach ein schönes Gebäude ist und dass es auch aus unserer Sicht wahnsinnig essentiell in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Es geht ja auch darum, also es geht natürlich darum, dass Gebäude nachhaltig sind, funktional sind, aber es geht eben auch darum, dass sie den Leuten gefallen. Und ich denke, wenn sie den Leuten gefallen, dann schätzen sie sie auch mehr und dann werden sie auch länger bestehen. Und wir hatten mal einen Vortrag von Johannes Schellenhuber, der hatte den Titel Saving the World in Style, und ich finde, da steckt ganz schön viel drin, also dass wir so als Kreative, als Architektin, als Designerin ein bisschen die Aufgabe haben, auch die richtigen Narrative zu erzählen, diese Projekte zu verkaufen und auch Lust darauf zu machen, dass man jetzt nicht sagt, ja, ist ein nachhaltiges Projekt, aber man sieht schon, die mussten halt was mit dem Bestand machen, sondern dass man sagt, Mensch, es gefällt mir und ich hätte sowas auch gerne. Und ich glaube, sowas ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt auch in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte.
Und du meinst Hans-Joachim Schellenhuber, den Klimaforscher.
Genau,
ja,
genau.
Der war auch schon hier zu Gast im Podcast.
Ah ja, ja.
Kommen wir mal noch, bevor wir weiter über das Projekt sprechen, zu eurer Gründung. Cura wurde 2022 gegründet, habe ich eben schon gesagt, mit dem Ziel, verantwortungsvoll und ressourcenschonend zu planen und zu bauen. Welche Verantwortung seht ihr, die ihr als junge Architekten in einer Branche tragt, die stark von Abriss und Neubau geprägt ist? Ist das sowas, so eine Last, die euch aufgedrückt wird, oder ist das intrinsisch motiviert? Habt ihr das von alleine, dass ihr denkt, so, wir fühlen uns verantwortlich, wir wollen da jetzt mal neue Wege aufzeigen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so sehr sich darauf bezieht, dass wir ein junges Büro sind. Aber ich glaube schon, dass wir als Architektinnen immer mehr mitbekommen, dass der Bausektor natürlich einen wahnsinnigen Anteil an dieser ganzen Klimakrise hat. Und dass uns deswegen natürlich klar ist, dass wir eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben und uns auch fragen müssen, wie können wir das eigentlich ändern? Also wie können wir so bauen und so planen, dass es eben nicht mehr so ist. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt speziell als Verantwortung von einem jungen Büro sehen würde, sondern vielleicht einfach eine Verantwortung von einem Architekten oder Architekturbüro. Aber natürlich ist es, was wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, natürlich ist es auch was als junges Architekturbüro vielleicht so gut funktioniert, weil wir eben diese Verantwortung einfach so direkt wahrnehmen können, ohne jetzt vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten zu haben. Ja. Ich habe noch 100 Mitarbeitende, kann ich mir das erlauben?
Und was, wenn ihr von radikal nachhaltigem Ansatz sprecht, was ist radikal?
Ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher mit dem Wort radikal. Vielleicht ist es eher konsequent. Und da würde ich sagen, geht es vor allem um die Haltung. Also Nachhaltigkeit ist ja auch ein weites Feld. Also man kann ein nachhaltiges Projekt in verschiedene Richtungen denken. Also es kann kreislauffähig sein, es kann für gewisse Leute auch dauerhaft sein oder eben möglichst nicht dauerhaft, um möglichst wieder eine Kreislauffähigkeit geführt zu werden. Es geht um Materialien, es geht um Effizienz, um Suffizienz. Und ich glaube, da muss man bei jedem Projekt so ein bisschen schauen, wo hat man den größten Impact, also was ist das wichtigste Punkt. Aber ich glaube, in der Haltung ist es uns speziell wichtig, konsequent zu sein und eben dort genau zu wissen, was ist das Ziel. Und vielleicht ist es dann in der Hinsicht auch radikal, aber dass man sagt, da macht man eigentlich keine Kompromisse. Das Ziel muss immer gleich sein. Wie man dahin kommt, ist vielleicht die Frage. Da muss man dann bei jedem Projekt schauen.
Werbung.
Salto liefert modernste Lösungen für das Zutritts- und Identitätsmanagement. Das Unternehmen unterstützt seine Anwender seit über 20 Jahren dabei, Liegenschaften sicherer, flexibler und effizienter zu bewirtschaften. Salto ist stolz darauf, den Heinz Architektur Award seit vielen Jahren zu unterstützen und gratuliert den Preisträgerinnen und Preisträgern ganz herzlich. Werbung Ende. Du hast ja eben auch schon gesagt oder beschrieben eben, ihr habt den Altbau stehen lassen und oder den Bestand und darüber eben den Neubau gestülpt. 40% des Volumens sind aus dem Bestehenden, also 60% kam neu dazu, ein Hybrid sozusagen. Wie seid ihr denn bei dem Entwurf vorgegangen? Gerade weil der Altbau komplett unsichtbar geworden ist, also diese ganzen Entscheidungen, wie seid ihr dazu gekommen?
Also es gab mehrere Problemstellungen eigentlich von vornherein bei dem Projekt. Zum einen hat die Schule zu wenig Platz gehabt, das heißt, wir wussten, wir müssen mehr Fläche irgendwie generieren, mehr Volumen generieren.
Also erweitern auf jeden Fall.
Genau, erweitern muss in irgendeiner Hinsicht passieren. Gleichzeitig haben wir ein Gebäude aus Ende der 50er, Anfang 60er, also was bauphysikalisch auf keinem zeitgemäßen Stand mehr ist und auch eine Ästhetik, die die Gemeinde eigentlich nicht mehr möchte. Das heißt, viel hat eigentlich so mit dem Außenrum zu tun gehabt und das hat für uns eigentlich dieses Konzept mit dieser neuen Hülle oder beziehungsweise mit diesem neuen Gebäude, was über den Bestand gestülpt wurde, hat eigentlich in diesem Konzept alles auf einmal gelöst. Also wir hatten gleichzeitig mehr Platz, wir haben ja noch ein Geschoss aufgestockt und an den Seiten angebaut. Wir hatten einen neuen Standard, dadurch, dass es eine neue Hülle gab. Wir hatten eine neue Ästhetik, dadurch, dass es eine neue Hülle gab. Also es war ein Stück weit eine Lösung für eigentlich die vielen schichtigen Probleme, die die Gemeinde dort mit dem Bestandsgebäude hatte. Was damit ein bisschen einhergeht, ist, dass es eben von außen eben eigentlich wie ein Neubau aussieht, oder? Man hat jetzt so gar nicht mehr diese Assoziation mit dem Bestand. Das ist für viele auch toll. Für uns war das dann eher ein Punkt, dass wir gerade im Inneren eigentlich genau diesen Dialog gesucht haben. Oder dass man weiß, was ist Bestand, was ist Neubau, dass man zwischen diesen Bauteilen differenziert, um dann auch diese Geschichte zu transportieren. Für die Schülerinnen, für die Lehrerinnen, dass sie dann wissen, das ist jetzt kein neues Gebäude, sondern das war mal unsere Schule und jemand hat sich die Mühe gemacht, damit weiterzubauen, also um diese Inhalte auch dann weiter zu transportieren.
Also das war nicht nur eine Idee, sondern so ist es auch umgesetzt. Im Inneren ist es wirklich ablesbar und erfahrbar.
Genau.
Und habt ihr auch schon weitergedacht in die Zukunft und gedacht, wenn das dann mal irgendwann wiederum verändert werden muss, muss ja nicht ewig erweitert, aber verändert werden vielleicht in irgendeiner Form, dass das auch direkt mitgedacht ist und möglich ist oder... Ist das schon zu viel verlangt? Bitte an alles denken.
Ja. Also ein Stück weit schon. Das Bestandsgebäude war Massivbau, also hatte Raumschotten. Und den Neubau, den wir angelegt haben oder den wir dazu gebaut haben, das ist eine relativ flexible Stützenstruktur. Das heißt, alle Innenwände, die wir haben, kann man im Endeffekt rausnehmen und verändern. Das heißt, innerhalb vom Gebäude ist natürlich wahnsinnig viel Veränderung möglich. Ein anderer Punkt ist der Dachgarten. Es war schon in der Aufgabenstellung die Frage nach einer möglichen Verdichtung in Zukunft. Also dass man vier zusätzliche Klassenzimmer in Zukunft in dieses Gebäude integrieren können soll, beziehungsweise irgendwo auf dem Grundstück ein neues Gebäude hinstellen soll. Und deswegen haben wir eigentlich diese fiktive Nutzung des Dachgartens vorgeschlagen, die es eigentlich überhaupt nicht gab, und haben gesagt, wir bauen quasi wie noch ein Halbgeschoss an und das könnt ihr dann in Zukunft ausbauen zu den vier Klassenzimmern. Das heißt, es gab quasi wie so nochmal dieses nochmal Volumenpuffer
nach oben hin,
genau, für einen späteren Ausbau. Das ist dann ehrlicherweise leider rausgeflogen, dadurch, dass diese zusätzliche Erweiterung statisch so einen Mehraufwand bedeutet hätte, dass es jetzt nur ein Dachgarten ist. Das freut uns natürlich auch. Ein Dachgarten ist auch super.
Ja,
aber
freut
genau,
die SchülerInnen auch.
Das waren die Gedanken dazu. Ja,
ja, das ist total, total gut, auch das so durchzuspielen und zu merken, okay, das wird jetzt so nicht klappen von der Statik her. Dann lassen wir es halt. Also erweitern nach oben ist halt doch nochmal ein anderes Kapitel einfach.
Klar.
Das Besondere ist auch, dass die Umsetzung des Projekts in nur 2 Jahren erfolgte. Sehr ambitionierter Zeitplan, der auch wohl geklappt hat. Was hat diese Geschwindigkeit möglich gemacht und wo lagen die größten Herausforderungen beim Ablauf?
Ja, der Zeitplan war eigentlich so ein bisschen die erste Herausforderung, mit der wir direkt konfrontiert worden sind. 2 Jahre ist wirklich sehr, sehr sportlich. was auch nur funktioniert hat, weil wir tolle Fachplaner im Team hatten, weil wir super Unternehmer vor Ort hatten und auch eine Bauherrschaft, die schon bauerfahren war und auch sehr entscheidungsfreudig. Ich glaube, es waren alles zwingende Voraussetzungen überhaupt, dass es zu dem Projekt so kommen konnte, dass das Projekt so vorgeschlagen wurde.
Also Bauherrschaft war doch die Verwaltung, oder?
Die Bauherrschaft war die Gemeinde, genau.
Die Gemeinde, ja.
Aber es gab quasi noch eine Gemeindearchitektin, die schon mehrere Projekte für die Gemeinde betreut hatte und die war eben auch für dieses Projekt zuständig.
Ah ja, super.
Das heißt, die hatte schon mehrere Projekte für die Gemeinde umgesetzt und war deswegen erfahren, auch in dem Bauen vor Ort, aber auch in dem Bauen in so einem schnellen Zeitplan.
Und deswegen hatten die vielleicht auch gar keine Hemmung, so ein junges Büro so unerfahren auch zu beauftragen, oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also sie hatten schon ein, zwei Projekte mit jüngeren Büros, vielleicht keinem jungen deutschen Büro, das hat vielleicht nochmal allem so die Krone aufgesetzt, aber die Bereitschaft war auf jeden Fall am Anfang da. Also sie haben uns auch direkt gesagt, hey, wir kennen euch nicht, mal schauen, wo die Reise hingeht, aber wir machen das mit euch. Und das war eigentlich direkt in der ersten Sitzung so eine schöne Bestätigung, wo wir auch wussten, wir sitzen direkt in einem Boot, die stehen hinter dem Projekt und ja, da kriegen wir auch schon zusammen hin.
Okay, und wie war das dann?
Also die Herausforderung, weil du es vorhin nochmal meintest, die größte Herausforderung ist sicherlich das Bauen mit Bestand in diesem Zeitrahmen. Das Bestandsgebäude war ja auch zum Wettbewerb eigentlich überhaupt nicht analysiert worden, weil sie ja gesagt haben, baut neu.
Ja.
Das heißt, es war eigentlich überhaupt kein
Thema. Woher wusstet ihr das eigentlich? Habt ihr einfach ins Blaue hinein gedacht, das kann schon stehen bleiben? Also wenn es keine Analyse gab, wie habt ihr das selber entschieden, das kann stehen bleiben?
Also es gab schon einen Bestandsplan, einfach nur, wir hatten die Dimension natürlich vom Bestand.
Ein Zustand auch ungefähr, so muss nicht abgerissen werden.
Ja, also das war eine Annahme, sagen wir mal so. Da haben wir gesagt, das wird schon passen. Das Tolle an unserem Konzept war ja, dass wir auf beiden Seiten anbauen und dadurch die Aufstockung, die wir oben drauf setzen, eigentlich nur über den Neubau abtragen. Und das hatte den Vorteil, dass wir eigentlich gar nicht so genau vorschlagen oder in den Bestand im Wettbewerb reindenken mussten, weil wir gesagt haben, alles, was neu dazukommt, funktioniert ja eigentlich autark für sich. Natürlich wird es dann im Detail komplexer, aber das grundstatische System war eigentlich unabhängig vom Bestandsgebäude. Und deswegen konnten wir uns da, glaube ich, auch so aus dem Fenster lehnen und sagen, das wird schon funktionieren, weil wir eigentlich gar nicht so viel erstmal mit dem Bestand rein statisch jetzt zu tun hatten.
Was hat euch dazu inspiriert? Wir biegen gerade zwar ein bisschen ab, aber es würde mich auch interessieren, bevor wir zu den Herausforderungen zurückkommen.
Zu der Lösung jetzt speziell? Nee, oder
zu dem Entwurf, zu dieser Idee. Wir stülpen es drüber, wir tragen die Lasten über den Neubau ab und der Altbau ist da so im Kern, wird dann noch erfahrbar. Ich meine, das gibt es zum Beispiel in Museen irgendwie. Mhm. Ich glaube, in Düsseldorf K21 hat so ein bisschen dieses Prinzip, weiß ich, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, war schon ewig nicht mehr da, aber da musste ich gerade dran denken. Was hat euch inspiriert, das so zu machen?
Ja, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es waren verschiedene Punkte. Es war zum einen erstmal diese Arbeit wirklich dann im Grundriss, dass wir gesagt haben, für uns ist eigentlich klar, wir lassen den. Das heißt, wir hatten eigentlich wie so diesen Parameter bei uns im Plan drin, den wir nicht verrücken konnten.
Das ist fest.
Das steht da drin. Und dann mussten wir irgendwie damit arbeiten. Und das Bestandsgebäude hatte auch die ein oder andere Problematik. Also im Endeffekt waren es eigentlich zwei Gebäude mit zwei Treppenhäusern, die in der Mitte getrennt waren. Also eigentlich wie so zwei Einfamilienhaushälften, die so, oder Mehrfamilienhaushälften, die so aneinander gesetzt
waren. So war der Bestand.
So war der Bestand. Das heißt, wir mussten da schon umstrukturieren und haben dann erstmal die Klassenzimmer in eine Richtung rausgeschoben, damit wir einen Korridor haben. Das heißt aber, wir mussten schon mal auf der einen Seite anbauen.
Mhm.
Und dann hatten wir noch Platz zur Schulstraße und dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen einen Verwaltungstrakt, dann bauen wir eben da an. Und dann hat noch Fläche gefehlt und dann haben wir gesagt, gut, dann stocken wir nochmal auf. Und es hat, also ich würde fast sagen, es hat sich so ein bisschen entwickelt und aber einfach alles aus dieser Grundvoraussetzung, dieser Bestand, der wird nicht angefasst und der bleibt da stehen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns da drum entwickeln können.
Ja. Okay, Klammer zu. Und nochmal zu den Herausforderungen. In den 2 Jahren, wann habt ihr mal gedacht, so, das klappt ja im Leben nicht?
Ehrlich gesagt, in der ersten Sitzung. Also wir haben uns dann mit der Gemeinde getroffen und im Programm stand schon sowas von, in 2 Jahren ist die Übergabe. Aber dann haben wir noch den Wettbewerb gemacht und haben gedacht, ja, das ist, also die haben sich verschrieben oder wie auch immer, das wird ja schon nicht stimmen. Und dann hatten wir die erste Sitzung mit der Gemeinde und dann haben sie uns gesagt, ja, übrigens, ihr habt den Zeitplan gesehen, wie wollt ihr das denn umsetzen in 2 Jahren? Und dann haben wir erstmal gesagt, das könnten wir vielleicht leisten, aber wir kennen es aus anderen Bauprojekten, doch aus Büros. Dann kommt die Fachplaner nicht mit, dann kommt jemand nicht auf die Baustelle, das kann man eigentlich vergessen. Ja. Und haben eigentlich vorgeschlagen, könnten wir das nicht mal ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger machen. Man muss aber sagen, in Davos haben sie so eine spezielle Bauregelung, dass man zwischen Mitte Dezember und Ostern gar keinen Rohbau machen kann. Und daher kam erst dieser ganze Zeitplan. Also wir haben im September gestartet und wussten eigentlich, Ende nächstes Jahr müssen wir mit dem Rohbau fertig sein, damit wir keine Zeit verlieren.
Also damit nicht diese Winterpause dann da voll reinkommt.
Damit die Winterpause quasi nicht die Baustelle unterbricht, weil so konnten wir natürlich den Rohbau fertigstellen, dann über den Winter mit dem Innenausbau weitermachen und dann quasi gar keinen Verzug im Projekt haben. Das heißt, es war so ein bisschen diese Besonderheit von Davos.
Zeitplan durch die Natur.
Quasi. Zeitplan durch die Natur und durch den Tourismus auch. Das sind so die Punkte, warum man dort dann keinen Kran stehen haben darf.
Gar nicht wegen Winter zu kalt, sondern
auch wegen Winter.
Kran.
Also wir hatten dann unseren ersten Wintereinbruch dann im November. Ja. Und dann haben wir schon gemerkt, oh, sind auf 1500 Meter, das merkt man schon.
Ja.
Da ist dann früher kalt.
Ja, das glaube ich.
Aber ich glaube deswegen, dieser erste Moment wirklich das funktioniert gar nicht, war eigentlich ganz am Anfang. Und dann hatten wir die erste Fachplanersitzung und die Gemeinde und alle haben gesagt, nee, das schaffen wir. Und von da an war uns eigentlich auch klar, okay, das funktioniert so. Also das, wenn da alle mitziehen und alle dabei sind, dann kriegen wir das auch hin.
Wahnsinn, ihr habt ja dann in rasanter Zeit super viel gelernt. Also ihr seid so Vollgasbüro sozusagen von Anfang an. Das ist ja total schön. Das Projekt wurde auch in enger Kooperation mit dem Holzbauer geplant. Große Teile waren vorgefertigt. Also der musste ja auch sozusagen mitziehen. Du hast ja gerade gesagt, das hat so sozusagen super geklappt mit allen. Aber der ist ja dann auch nochmal explizit hervorzuheben. Der hat ja dann auch präzise liefern müssen. Und gerade so Vorfertigungen fordert ja auch viel von allen Beteiligten, ne? Also welche Rolle spielt da für euch auch die frühe Einbindung von Handwerksbetrieben und Fachplanern im Entwurfsprozess? War das schon im Entwurfsprozess oder habt ihr dann nachher wirklich dann auch mit der Architektin der Kommune gemeinsam dann vielleicht Fachplaner und weil sie die auch kennt vielleicht vor Ort oder wie ist das gelaufen? Wie war die Auswahl?
Ja, also die Auswahl vielleicht direkt dann nach dem Wettbewerbsgewinn war schon so, dass sie gesagt haben, wir kennen hier gewisse Fachplaner vor Ort. Mit denen haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Wir empfehlen euch die, schaut euch die doch mal an. Und dann haben wir mit denen gesprochen und es hat alles super funktioniert. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir die mit rein. Und hatten direkt mal die Bauingenieure mit dabei und HLKS und eigentlich alle Brandschutz, also alle ersten Fachplaner, die da mit drin waren.
Das klingt so gut, so rund.
Ja, ich glaube auch in der Schweiz hat man manchmal so ein bisschen so ein sorglos Baupaket auch so. Da wird man schon, da läuft schon auch viel sehr strukturiert. Und dieser Holzbauer ist natürlich das Thema, der wurde ganz normal ausgeschrieben. Es gab aber gar nicht so viele Angebote, weil wir so einen absurden Zeitplan hatten. Das heißt, es war eh die Frage, wer kann da überhaupt anbieten? Und da muss man wirklich sagen, da gibt es einfach vor Ort tolle Holzbauer. Also ja, da hätte ich wahrscheinlich auch jeden mit reingenommen, aber die haben einfach das in der Zeit auch wahnsinnig gut durchgezogen und auch von vornherein selbstbewusst auch nicht gesagt, das könnte knapp werden, sondern denen war klar, wir können das. Also wir können das produzieren und wir können das in der Zeit schaffen.
Nicht so Bedenkenträger.
Genau. Ja. Das war eh das Schöne im Projekt, dass wirklich alle, wenn auch mal irgendwas, ein Thema aufgekommen ist, direkt gesagt haben, okay, wir wissen, wir haben nur 2 Jahre. Wir finden direkt eine Lösung und nicht dieses, wer ist jetzt schuld, eine Woche nochmal überlegen, habe ich damit überhaupt was zu tun, sondern es war eigentlich direkt klar, dass die Zeit haben wir gar nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich sofort eine Lösung finden für dieses Problem, was aufkommt.
Super.
Im Team natürlich. Diese Einbindung von den Fachplanern und auch von den Unternehmern früh im Prozess finden wir wahnsinnig wichtig. Also wir haben wirklich das Gefühl, es entsteht unnötige Arbeit, es entstehen unnötige Prozesse.
Wenn man nicht früh genug die Leute dabei hat und dann plötzlich merkt, oh, so geht's nicht und dann ist es so ein Austausch wieder nötig.
Genau. Sonst planen wir irgendwas fertig und dann schicken wir das durch und die sagen, ja, es funktioniert ja gar nicht. Oder so fertigen wir hier vor Ort nicht, wir haben die Platte nicht, dann musst du alles wieder ändern. Und für uns war das einfach ein wahnsinniger Zeitgewinn, die Leute früh reinzubringen und auch ein total wichtiger Informationsaustausch. Also wirklich den Input, den wir bekommen haben, der hat uns total weitergebracht.
Ja, kann ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass es super wichtig ist, nicht das Nacheinander, sondern was ja auch immer verbreiteter wird, interdisziplinär zu arbeiten unter Architekturbüros oder also verschiedene Disziplinen, dass sie früh anfangen, miteinander zu arbeiten. Oder zumindest mein Eindruck ist, dass das die Erfolgreichen dann auch sind. Also die eben was Gutes auf den Weg bringen. Die NutzerInnen, waren die eigentlich auch irgendwie schon involviert? Also weil die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hast du ja schon jetzt sehr positiv
gelobt.
Und ich hatte noch die Frage nach den NutzerInnen in dieser Phase. Hatten die da irgendwas mit zu tun oder?
Also es war schon reduziert. Also wir haben ein tolles Verhältnis mit der Schule und also während dem Prozess und auch danach. Aber es gab natürlich schon das ein oder andere Mal, wo wir gedacht haben, jetzt so ein partizipativer Prozess mit den Schülerinnen, wo wir mal überlegen können, wie gestaltet man die Fliesen im Bad oder wie auch immer. Das wäre schon toll, aber das war einfach im Zeitplan nicht möglich. Also das sind natürlich dann vielleicht auch das ein oder andere Thema, die dann quasi dieser krassen Effizienz so ein bisschen zum Opfer gefallen sind von diesem Zeitplan, dass wir das vielleicht dann jetzt hoffentlich im nächsten Projekt machen können, wenn wir ein Jahr länger haben.
Also würdet ihr das auch gerne machen?
Total. Also ich glaube, der Austausch war schon da. Das war wichtig, dass wir natürlich genau das machen, was die Lehrerin, die Schule auch genau möchte. Mhm. Aber ich glaube nochmal, dieser Prozess, wo dann auch wirklich mitgestaltet werden kann, ist wahnsinnig wichtig, auch für die Leute vor Ort, die dann mit dem Gebäude auch wirklich arbeiten oder mit dem Gebäude, das Gebäude erleben. Und das hätten wir eigentlich schon gern gemacht, ja.
Kommen wir mal zur Technik. Das Schulzentrum kommt ohne kontrollierte Lüftung aus. Das Atrium fungiert als natürliche Kaminebene. Das habe ich natürlich aus dem Text. Was heißt denn das? Also das ist ja eigentlich kein Atrium, soweit ich das verstanden habe, sondern der Kern ist ja der Altbau. Wo ist das Atrium und wie fungiert das als Kaminebene?
Also man muss sich das so vorstellen, ist jetzt natürlich schwierig ohne ein Bild, aber man hat das Bestandsgebäude und da waren zwei Treppenhäuser außen vorgestellt, hinterrücks. Und an die Seite haben wir eigentlich einen Neubau aus Holz angebaut. Das heißt, das Atrium ist eigentlich die Fläche zwischen den beiden alten Treppenhäusern. Und da haben wir einen Raum, der jetzt über drei Geschosse eigentlich alle Klassenzimmer und alle Büros miteinander verbindet. Und nach oben dann zum Dachgarten entlüftet werden kann. Mhm. Und das heißt, unsere Klassenzimmer können wir natürlich an der Fassade öffnen, dann auch über Fenster zum Flur, zum Korridor öffnen und dann eben durch diesen Kamin natürlich entlüften. Perfekt. Und so haben wir einfach einen viel effizienteren Luftaustausch, als wenn wir einfach nur die Fenster von den Büros oder von den Klassenzimmern öffnen würden. Also eben der natürliche Kamin quasi mitten im Gebäude.
Ah ja. Und zur Materialwahl? Ihr habt regionale und erneuerbare Baustoffe wie Holz, Kork und Schafwolle. Verwendet Schafwolle als Dämmstoff dann, oder?
Schafwolle als Einlage in der Brettstapeldecke. Also im Neubau haben wir eigentlich...
Als Schallschutz, oder?
Genau, für die Raumakustik. Also wir haben eigentlich einen reinen Holzbau, also Holzstützen, Unterzüge und dann massive Brettstapeldecken. Und da zwischendrin sind eben Schafwolleinlagen eingelegt, damit die Rohdecke akustisch wirksam ist. Also wir können den Rohbau so zeigen und die Akustik im Gebäude dann gleich lösen.
Und von Schafen, die quasi 50 Meter weiter grillen.
Ich hoffe. Nein, das wissen wir jetzt tatsächlich nicht. Aber das Tolle, diese Bresta-Decken, das sind alles Decken, die in der Schweiz gefertigt werden. Das heißt, wir haben auch Schweizer Holz da drin. Das ist dann hoffentlich auch Schweizer Schafe. Aber das müsste ich nochmal recherchieren vielleicht.
Ja, ich meine, ihr habt schon so viel richtig gemacht. Das Schaf darf dann vielleicht auch aus Deutschland kommen.
Vielleicht, ja.
Also Materialwahl ist euch offensichtlich wichtig.
Genau, was da nochmal toll war, wir haben eigentlich, nachdem wir das Gebäude letztes Jahr abgeschlossen hatten, dann nochmal überlegt, jetzt wollen wir eigentlich wissen, wie kommt das Gebäude eigentlich an, und haben nochmal einen Fragebogen zusammengestellt, das den Schülerinnen, den Lehrerinnen geschickt. Und da stand dann sowas drin, was gefällt dir möglichst gut im Gebäude, was gefällt dir vielleicht nicht so toll im Gebäude, um einfach so ein bisschen zu spüren, wie läuft das Gebäude denn eigentlich jetzt an.
Es riecht nach Schaf.
Genau, genau. Aber es waren eben genau die Punkte, dass wir viel gehört haben, es ist eben wärmer, es ist wohnlich, es riecht gut. Also wirklich dieses Holz, eben vielleicht dann auch die Schafwolle, die Korkböden, dass es wirklich was macht mit den Leuten vor Ort und dass sie vielleicht auch anders lernen, anders zur Schule gehen. Und das war für uns natürlich total toll, weil wir das uns überlegt haben. Aber ist ja immer die Frage, wie kommt es dann im Endeffekt an?
Das ist total gut, dass ihr es macht. Super, weil ihr dann natürlich auch was mitnehmen könnt fürs nächste Projekt.
Total.
Im Vergleich ist eure Vorstellung überhaupt deckungsgleich mit dem, was sich die anderen vorstellen, die dann damit leben müssen.
Genau, ja. Genau. Das ist ja immer so, glaube ich, die Schwierigkeit auch in der Architektur. Man überlegt sich was und erstellt ein Gebäude. Im Endeffekt, in manchen Fällen wohnt man dann selber drin, aber in den meisten Fällen übergibt man das ja an eine Nutzerschaft. Und die dann das Gebäude nutzen. Ja. Und das heißt, das finden wir wahnsinnig wichtig, eigentlich dann rauszufinden, funktionieren die Dinge eben genauso, wie wir sie uns überlegt haben.
Das ist doch letztes Jahr fertiggestellt, 24.
24, genau. Oktober das heißt, 24.
Das ist jetzt ein Jahr ungefähr ein Jahr alt. Und wann habt ihr die Umfrage gemacht?
So vielleicht nach 4, 5 Monaten oder vielleicht einem halben Jahr, also in dem Dreh rum, ja, genau.
Mhm. Hast du eine Vorstellung, wie der rechtliche oder wirtschaftliche Rahmen sich ändern müsste? Was wünschst du dir selber, damit dieses Denken oder euer Vorgehen breiter umgesetzt werden kann und sich dadurch auch natürlich breiter umsetzen würde?
Mhm. Also das ist im Detail schon eine sehr schwierige Frage und ich glaube, die kann ich so nicht ganz genau beantworten. Ich glaube, ein Grundproblem ist, dass nachhaltige Gebäude auf dem Papier momentan teurer erscheinen als nicht nachhaltige Gebäude, weil Erstellungskosten und auch die Kosten für Abbruch nicht mit eingerechnet werden, eingepreist werden, weil die externalisiert werden und deswegen man denkt, ein Betongebäude ist ja günstiger als ein Holzbau oder sogar ein Neubau ist ja günstiger als ein Bau mit dem Bestand, was ja in sich total unsinnig ist, weil wir bauen ja viel weniger, das heißt, wir verbrauchen ja viel weniger Ressourcen.
Ich hatte auch mal eine erfahrene Architektin in London interviewt. Die hat gesagt, es ist nicht immer günstiger, mit Bestand zu bauen. Also auch in der Architektenschaft gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich möchte deine Antwort damit jetzt nicht konterkarieren, sondern nur, dass es, glaube ich, nicht so eindeutig ist. Oder bleibst du dabei und sagst, doch, es ist wirklich immer besser, günstiger?
Also es ist faktisch nicht günstiger, aber das ist das gleiche Thema. Es ist auch faktisch ein Betongebäude immer günstiger als ein Holzgebäude, wenn wir das so rechnen, wie wir es aktuell rechnen. Aber ich glaube, wenn man ehrlicher einpreisen würde, wie werden Ressourcen erstellt und wie müssen wir Gebäude entsorgen, würde ich mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen und sagen, ist der Holzbau immer besser als der Betonbau? Und ist, wobei, das kann ich auch, wenn das Holz zu weit wegkommt, dann ist es vielleicht auch nicht so gut. Aber generell in der Idee und dann ist der Bestand, müsste eigentlich auch billiger sein als der Neubau, weil wir einfach weniger bauen.
Und ich denke auch bei eurem ist es auch nochmal so ganz eindeutig, weil ihr müsstet jetzt nicht irgendwas ertüchtigen, damit es irgendwie sonderneue Lasten abtragen kann, sondern ihr habt es integriert und es hat keine andere Aufgabe erfüllen müssen. Und ich glaube, so eine Ertüchtigung, die kann schnell teuer werden vielleicht.
Total. Ich glaube, das ist aber auch eine andere Frage, was für Voraussetzungen setzen wir an Gebäude, die mit dem Bestand bauen?
Mhm. Welche Aufgaben müssen die noch erfüllen? Ne?
Genau, also muss man unbedingt alle Anforderungen erreichen, die ein Neubau erreicht? Oder schätzt man eigentlich diesen Weiterbau von dem Bestand und sagt, man kann gewisse Abstriche machen auch an gewissen Punkten?
Ja, da wäre dann wieder die rechtliche Komponente.
Klar.
Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es bei der Frage so weit. Cura wurde unmittelbar nach dem Wettbewerbsgewinn in Davos gegründet. Es ist eigentlich eine klassische Geschichte. Man gewinnt einen Wettbewerb und gründet dann das Büro. Wie war das, gleichzeitig ein Büro aufzubauen und das Projekt zu stemmen?
Also es war spannend. Es war auf jeden Fall intensiv. Es ist wahnsinnig viel in kurzer Zeit zusammengekommen. Also man muss sich ja fragen, wie heißt jetzt unser Büro? Wo gründen wir uns überhaupt? Ich war zu der Zeit noch in der Schweiz, Marc war in Deutschland. Also wo ist überhaupt unser Büro? Ist es eine GmbH? Ist es eine Part-MBB? Also lauter so Fragen, die man sich stellen muss, die einen ja auch dann eine Zeit danach noch begleiten. Also relevante Entscheidungen und eigentlich ein Zeitplan, der sagt, in einem Monat muss es eigentlich definiert sein. Also wahnsinnig spannend. Gleichzeitig vielleicht auch ein Vorteil, dass wir so viel Druck hatten. Also man kann ja, ähnlich wie im Projekt, kann man auch bei manchen Entscheidungen, glaube ich, sehr lange diskutieren, ob jetzt das Logo grün ist oder schwarz oder und dadurch, dass das alles so komprimiert war, mussten wir eigentlich da einfach relativ schnell uns einigen und sagen, das ist es jetzt und das hat es natürlich auch ein bisschen effizienter gemacht, auch wenn wir uns manchmal gewünscht hätten, vielleicht noch die eine oder andere Woche mehr
da reinzustecken,
genau.
Ja, in 10 Jahren könnt ihr so einen Relaunch machen.
Ja, genau.
Cura bedeutet Sorge oder Fürsorge. Mhm. Passt ja nach dem, was wir bisher gehört haben. In Interviews kritisiert ihr, dass in Deutschland Wettbewerber oft etablierte Büros bevorzugen, während in der Schweiz offene Verfahren üblich sind. Was müssten deutsche Auslobungen ändern, damit junge Büros eine Chance bekommen?
Das ist auch ein riesiges Thema, was schwierig wird, jetzt vielleicht entsprechend abzukürzen. Aber es ist wirklich eine Tatsache, dass es in Deutschland fast gar keine Partizipationsmöglichkeiten für junge Architektinnen und Architekten gibt. Also es gibt so gut wie keine offenen Wettbewerbe oder Wettbewerbe, die im selektiven Verfahren junge Büros, kleine Büros in kleineren oder externen Lostöpfen berücksichtigen würden. Das heißt, es gibt einfach diese Verfahren nicht. Und was für uns essentiell wäre, zu sagen, es braucht mehr Wettbewerbe, aber es braucht auch gute Wettbewerbe. Weil wir auch mitbekommen, dass auch in der Architektenschaft relativ berechtigte Kritik gegenüber Wettbewerben vorhanden ist, weil Verfahren nicht transparent sind. Da werden nur 3 Büros gesetzt. Es werden viel zu hohe Referenzen verlangt. Das heißt, wir brauchen mehr Wettbewerbe und wir brauchen vor allem gute Wettbewerbe, die eben im besten Fall offen sind, die vielleicht zweiphasig sind, wo dann die zweite Phase im kleinen Kreis vergütet wird, die eine breite Jury haben, eine Fachjury, damit wir einfach Verfahren haben, an die wir glauben können und wo vor allem das Projekt im Mittelpunkt steht. Ich glaube, das Problem ist, dass wir immer mehr in eine Richtung gehen, wo wir mit diesen Vergabeverfahren eigentlich nur noch bewerten, welche Bürostrukturen sind denn attraktiv. Und eigentlich müssen wir uns ja fragen, was ist denn die beste Lösung und dann schauen, mit wem wir das bauen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und da hoffen wir immer, dass es mehr in die Richtung geht. Leider sehen wir auch, dass es immer mehr in andere Verfahrensstrukturen geht, weiter weg vom Wettbewerb, aber das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, wir müssen da auch gar nicht so viel neu erfinden, weil wir sehen es ja in der Schweiz, wir sehen es in Österreich, wir können da einfach mal schauen, wie läuft es da eigentlich und diese Systeme eigentlich auch adaptieren.
Wir sprechen jetzt von öffentlichen Vergabeverfahren.
Genau. Ich meine, natürlich ist es auch toll, wenn ein privater Bauherr eben auch ein Wettbewerb ausschreibt. Das ist sicherlich auch bei dem einen oder anderen städtebaulichen Projekt auch sinnvoll oder vorgegeben. In München gibt es ja eine Riesendiskussion, wer ein Hochhaus bauen darf und dass da auch ein Wettbewerb geschaltet werden muss. Aber gerade die öffentlichen Bauherrschaften müssten da unserer Meinung nach auch ein Vorbild sein und sagen, wir schreiben eigentlich auch nur so aus.
Ja. In eurer Vision funktioniert die Bauwirtschaft als geschlossener Kreislauf. Wie weit sind wir davon entfernt, dass dies zum Standard wird? Ergo, wie exotisch ist man heutzutage, wenn man kreislauffähig baut?
Ich würde sagen, eine richtige Kreislaufwirtschaft, also eine funktionierende Kreislaufwirtschaft, ist schon noch etwas, von der wir weit entfernt sind. Ich würde das auch eher als langfristigen Prozess beschreiben, weil eine Kreislaufwirtschaft auch vor allem dann funktioniert, je mehr Akteure daran teilnehmen. Also man muss ständig diese Materialien und Baustoffe vorhanden haben, um dann die wieder in den Kreislauf einzuführen. Weil wenn wir Lagerkosten oder Transportkosten mit einbeziehen, dann ist das System in sich nicht wirtschaftlich und wird nicht funktionieren. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ein langfristiger Prozess, der hoffentlich kommen wird. Kurzfristigere Impact sehe ich eher beim Bauen im Bestand. Also dass wir da wirklich größere klimatische Vorteile einfach in den Projekten kurzfristig erzeugen können. Dieser Umbau in der Kreislaufwirtschaft ist schwierig, wahrscheinlich sehr schnell umzusetzen. Das sehe ich eher als langfristigeren Prozess, weil es alle Bereiche betrifft.
Ja, ich würde jetzt gerne noch wissen zum Schluss, wie es bei euch jetzt weitergeht. Ihr feiert jetzt natürlich den Erfolg, aber ihr habt natürlich auch ein Büro, das weiter existieren möchte. Wie macht ihr weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns jetzt nach Davos relativ breit aufgestellt. Also es gibt eine Vielzahl an Dingen, die wir momentan machen. Natürlich Wettbewerbe, leider hauptsächlich in der Schweiz, vielleicht auch bald in Deutschland, je nachdem, was da auf den Tisch kommt. Wir haben jetzt gerade die Gastprofessur im KIT zum Bestand im ländlichen Raum. Also auch wahnsinnig spannend, da in die Lehre zu gehen.
Super, das ist eine, die geht über ein Semester. Ne? Das ist diese von der Wüstenrot-Stiftung geförderte Professur.
Genau. Also da nochmal was Neues, was uns auch wahnsinnig Spaß macht, eben da in der Lehre zu gehen und da mit den Studierenden eben genau diese Themen zu behandeln und die Frage zu stellen, wie kann man eben Bestand transformieren, was gibt es da für Konzepte für Gemeinschaft im ländlichen Raum mit speziell. Und dann, ja, verschiedene kleinere Projekte. Ein Projekt, was wahnsinnig spannend ist, wo wir jetzt viel mit Stoffströmen aus ganz anderen Branchen arbeiten. Da kann ich jetzt leider noch gar nicht so viel erzählen, aber das können wir auch bald publizieren. Und ich glaube, das ist das Schöne jetzt, dadurch, dass das Projekt vorbei ist. Es war natürlich eine tolle Zeit, aber jetzt haben wir eben viele Richtungen, wo wir uns neu einsetzen können.
Ja, super. Ich wünsche euch total viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Interview, Otto Kloss.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und das war's für heute. und für dieses Jahr. Das Heinze-Podcast-Team wünscht einen schönen Jahresausklang. Ich freue mich, wenn ihr ab dem 8. Januar 2026 wieder reinhört. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt eine schöne Zeit. Kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.
Architektur-Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.